Das hier ist ein Hallo von Sarah, gelesen von Rahel. Willkommen zum Cluecast. Na, wie war euer Tag heute? Erzählt uns alles, und zwar später auf unseren Social-Media-Seiten. Erst könnt ihr noch etwas ausspannen, während wir den Cluecast sauber machen und die Einkäufe erledigen. Bei so vielen Einkaufstüten versteht ihr sicher, dass sie schwer sind. Doch ihr könnt uns einiges an Last abnehmen, indem ihr uns Bewertungen und einen Klick auf den Folge-Button hinterlasst. Solange wünschen wir euch viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
Ein Spiel in drei Akten. Wie ein endloser Torbogen türmte sich das massive Gestein über ihm auf und führte ihn unweigerlich weiter in die schummrige Dunkelheit, in welcher er den Staatsfeind Nummer 8 vermutete. Ein kurzer Blick auf seine schwarze Rolex verriet Joe dem Agenten, dass er gut in der Zeit lag und lange vor seinem ärgsten Opponenten den verlassenen Bahnhof erreichen würde. Und das, obwohl er sich beim Dinner sinnloserweise zu lange hatte aufhalten lassen. Ohne es auch nur zu erahnen, hatte Diana, die Tochter, ihm während ihrer unschuldig scheinenden Konversation über Lachsfilet und Steak so viele versteckte Informationen gegeben, dass es ein leichtes für ihn war, den Aufenthaltsort ihres Vaters zu finden. Sie hatte ihn danach mit einem Kuss, der nach Kaffee und Zigaretten geschmeckt hatte, verabschiedet und war durch den roten Samtvorhang verschwunden, hinter welchem drei Polizisten in Zivil auf sie warteten, um sie festzunehmen. Paul Parker, oder Mastermind, so wie ihn viele nannten, hatte es sich zum persönlichen Ziel gemacht, die Stadt nicht nur durch sein kriminelles Netzwerk zu kontrollieren, sondern die Polizei mit strategisch platzierten und gut versteckten Wasserstoffbomben in Schach zu halten. Natürlich hatte zuerst niemand auf seine lächerlich scheinenden Drohungen reagiert, aber seitdem der 14. Distrikt in Schutt und Asche lag, wagte es keiner mehr, an der diabolischen Willenskraft dieses einzigartigen Bastards zu zweifeln. Denn wenn Mastermind etwas wollte, war ihm jedes Mittel recht, um es zu bekommen, selbst wenn er dazu die ganze verfluchte Stadt und ihre Bewohner in die Hölle schicken musste. Vorsichtig und darum bemüht, keinen unnötigen Lärm zu verursachen, kletterte Joe, der Agent, auf den bereits zerfallenden Bahnsteig und ging danach sofort hinter einer bröckeligen Säule in Deckung, wo er erstmal die schwere Taschenlampe auf den Boden stellte und sich versicherte, dass seine kleine Handfeuerwaffe wirklich geladen und entsichert war. Er drückte das Suchgerät dicht an seine Brust, damit das schwache Piepsen und das Aufleuchten der winzigen LED, welche ihm anzeigte, dass das Ding ordnungsgemäß funktionierte, in seiner Kleidung erstickten. Er war zwar sicher, dass Mastermind noch nicht hier war, doch wer gegen einen solchen Feind kämpfte, konnte nie paranoid genug sein. Mika, der Betrüger, hustete keuchend und musste seinen Schritt vorerst verlangsamen, bevor er sich weiter über den losen Schotter des stillgelegten Eisenbahntunnels schleppte. Alles war mehr oder weniger genau so gelaufen, wie er es geplant hatte, und das, obwohl sein dummer Zellengenosse gerade heute hatte krank werden müssen. Er hätte dem Idioten einfach etwas Paracetamol gegeben, aber seitdem einige Häftlinge auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen waren, bestand die Gefängnisleitung darauf, jeden, der einmal zu laut genießt hatte, sofort ins Krankenzimmer zu bringen und die gesamte Zelle zu desinfizieren. Was für eine irrsinnige Verschwendung von Steuergeldern, dachte sich Mika, der Betrüger, und grinste schief. Erneut hielt er in seinen trabenden Schritten inne. Doch dieses Mal war es nicht ein Hustenanfall, der ihn dazu veranlasste, sondern ein schwaches, grünes Licht in der Ferne. Ratlos kratzte er sich durch sein vom Durchbruch durch die Zellenwand verstaubtes Haar und überlegte einige Sekunden, ob er die Länge des Bahntunnels falsch kalkuliert hatte, schüttelte dann aber vehement den Kopf. Mika, der Betrüger, verrechnete sich nicht. So viel war klar. Nun gut, das eine Mal vielleicht, als er versehentlich die falsche Summe überwiesen hatte und deswegen verraten worden war. Und er war sich absolut sicher, dass er noch gut 3 Meilen vor sich hatte, bis er zum Wartungsraum kam, in dem Diana Zivilkleidung und einen neuen Pass hinterlegt hatte. Nach kurzem Nachdenken kam er zum Entschluss, dass es sich wohl um ein vergessenes Notlicht handeln musste. Trotzdem tastete er sich langsam an der schmierigen Wand des Tunnels voran und vermied es, so gut er es eben konnte, Geräusche zu machen. Ein Adrenalinschub ließ ihn vorerst vor Schreck erstarren, bevor er sich instinktiv flach auf den Boden warf, in der Hoffnung, so trotz seines orangenen Anzugs ungesehen mit der Dunkelheit zu verschmelzen, als er sah, dass sich der Lichtkegel bewegte. Mit jeder Minute, die verging, erschien ihm das Schwarz der steinernen Wände bedrückender, so als würde er durch eine nicht enden wollende, schwarze Nimbuswolke laufen, die drohte, ihm die Luft zum Atmen zu nehmen. Es war über ein Jahr her, dass Angelica nach der Schule nicht nach Hause gekommen war. Und die Polizei hatte ihm mehr als einmal erklärt, dass die Suche nach ihr aussichtslos wäre, zu lange sei sie schon verschwunden. Die Tatsache, dass keine Lösegeldforderung eingegangen war, deutete zudem auf das Schlimmste hin. Doch Hans, der Vater, konnte nicht aufgeben, brauchte Gewissheit, um Absolution für sein Versagen zu erlangen. So verbrachte er unermüdlich jede wache Stunde damit, nach seinem Engel zu suchen. Wahrscheinlich hatte er selbst irgendwann die Hoffnung aufgegeben, denn die Nachricht war unerwartet gekommen und er hatte es kaum glauben können, als er den unscheinbaren Umschlag geöffnet und das Foto gesehen hatte. Unwillkürlich ertastete er die 9mm, welche er sich in den Hosenbund geschoben hatte, als er das Gesicht des Mannes visualisierte, der seine Tochter verschleppt hatte. Hans, der Vater, unterdrückte den Würgereiz, der ihn seit jenem schicksalhaften Tag des Verschwindens begleitete, wann immer er sich ausmalte, was dieses Scheusal ihr wohl angetan haben mochte, bevor er entschlossen weiter in den Eisenbahntunnel schritt. Endlich, dachte er sich, endlich würde er die Chance zur Genugtuung erhalten und demjenigen gegenübertreten, der ihm den einzigen Lichtblick seines Lebens genommen hatte. Seine Hände lagen zusammengefaltet und entspannt auf seinem Schoß, während er mit einem kaum sichtbaren Lächeln die Monitore des gut geheizten Überwachungsraums beobachtete. Alles war in die Wege geleitet und Paul, das Mastermind, war sehr zufrieden mit sich selbst und seinem Plan. Wie zu erwarten gewesen war, war Joe der Agent als erster eingetroffen und hatte sich streng nach Protokoll verhalten, so dass es für ihn ein leichtes gewesen war, dessen nächste Handlung vorherzusehen. Als nächster taumelte Mika, der Betrüger, durch die langgezogene Steinhalle, die unter der Stadt verlief wie eine vertrocknete Schlagader. Und er sah wirklich nicht sehr gut aus. Seine Schritte wirkten unkoordiniert und lahm, so als hätte die Krankheit einen Zombie aus dem einst jugendlich wirkenden Charmeur gemacht. Eine Weile lang war Paul, das Mastermind, sich nicht sicher gewesen, ob Mika, der Betrüger, überhaupt noch in der Lage sein würde, seinen Teil in dem meisterlich inszenierten Schauspiel zu übernehmen. Er hatte sogar eine Zweitbesetzung organisiert, aber angesichts dessen, dass das Virus bereits über 3 Wochen Zeit gehabt hatte, seinen Körper zu schänden, schlug er sich gar nicht schlecht. Als letzter erschien Hans, der Vater, im Sichtfeld der Kameras und kündete damit den Beginn des finalen Aktes an. Bald schon, freute sich Paul, das Mastermind, würde die Stadt endgültig ihm gehören. Und kurz darauf, da war er sich sicher, würde die Welt folgen. Mika, der Betrüger, hielt sich im Schatten und versteckte sich in einer kleinen Felsaushöhlung, die als Deckung für Gleisarbeiter vor entgegenkommenden Zügen gedient hatte, als Hans, der Vater, mit bereits gezückter Waffe von der anderen Seite unbeirrt auf den verlassenen Bahnhof zumarschierte. Es dauerte erstaunlich lange, bis Joe, der Agent, sich mit ruhigen Bewegungen näherte und etwas zu dem Neuankömmling sagte, vermutlich eine weitere aus dem Handbuch rezitierte Drohung. Hans, der Vater, stand im richtigen Winkel zur Kamera, sodass Paul das Mastermind klar und deutlich seine Lippen lesen konnte, als er sagte, »Du hast mir meine Tochter genommen.« Joe, der Agent, nickte, nicht wissend, dass sein Gegenüber in ihm genau die Person sah, deren Gesicht er dank dem Foto, welches Paul das Mastermind ihm zugesandt hatte, als den Entführer seiner Tochter erkannte. Der gute Vater zögerte nicht und traf für einen Arzt ohne Waffentraining bemerkenswert zielsicher den Hals von Joe des Agenten. Paul, das Mastermind, grinste stumm und lehnte sich im knarrenden Holzstuhl zurück. Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis Mika, der Betrüger, aufgescheucht vom hallenden Schuss, dessen Knall durch die einzigartige Architektur des alten Eisenbahntunnels scheinbar hinter ihm gefallen war, direkt in die Arme von Hans, dem Vater, rennen würde. Und sobald dieser die beiden Leichen verpackt und vergraben hatte, würde Hans, der Vater, das Virus in das Krankenhaus tragen, von wo es sich in alle Teile der Stadt verbreiten würde. Damit wäre das diabolische Schauspiel endlich beendet. Das war Ein Spiel in drei Akten, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Chunky. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Eisenbahntunnel und beinhaltete die Clues Absolution, Zigarette, Nimbus, Paracetamol und Zombie.
Schatz, wir sind wieder da! Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit der Geschichte und möchten euch jetzt etwas aus unserem Tag erzählen. Wir veranstalten derzeit den zweiten Cluewriting-Literaturwettbewerb unter der Titelvorgabe Schmerzlos, wo unzählige Hausfrauen, Autoren ihre eigenen Beiträge zur korrekten und vor allem möglichst unverletzten Haushaltsführung einreichen können. Lasst euch anspornen, noch bis Ende September in diese Form der Hobbygestaltung einzusteigen. Worauf wir aber wirklich stolz sind, ist unser ordentliches Heim. Auf cluewriting.de herrscht nämlich Woche für Woche Ordnung. Schon weit über 400 Kurzgeschichten, darunter viele Specials, haben wir schön drapiert verteilt, sodass ihr nicht darüber stolpert, obwohl ihr euch nichtsdestotrotz von unserem Zufallsstory-Feature überraschen lassen könnt. Wir möchten an dieser Stelle all jenen danken, die uns das literarische Hausfrauendasein dank ihrer großzügigen Unterstützung ermöglichen, sei es nun auf Patreon oder als Sponsoren. Und natürlich würden wir es nicht schaffen, den ganzen Clue-Haushalt ohne unsere heroischen Helferlein zu schmeißen, die unermüdlich für die angebrachte Beschallung sorgen. Unsere Sprecher. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
Moin, ich bin der Chunky, ich bin 19 Jahre alt und komme aus der schönen sonnigen Pfalz. Da ich total gerne lese und gerne spreche, habe ich das beides verbunden und ja, lese jetzt einfach vor, was ich zum Beispiel hier im Cluecast mache, aber auch manchmal für kleinere Projekte auf meinem eigenen YouTube-Kanal. Wenn ihr mal vorbeischauen wollt, guckt am besten mal bei Twitter vorbei auf twitter.com/videojunkie. Bis dann!
Böse Zungen behaupten, wir hätten gar viel Zeit zur Verfügung, um Bilder auf Instagram hochzuladen, YouTube mit Inhalten zu füllen und euch auf Tumblr mit ideologischen Botschaften zu unterhalten. Ob das stimmt oder nicht, findet ihr nur heraus, wenn ihr nachsehen geht. Wir verabschieden uns derweil in die Küche, um Dinner zu bereiten und euren Martini zu holen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Cluecaster. In eine Ente passt erstaunlich viel Brot. Das sollte man jetzt aber nicht nachmessen.
It's peanut butter podcast time. It's peanut butter podcast time. Peanut butter.